SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die USA und der Iran haben sich auf einen Weg zur Beendigung des Konflikts geeinigt. Geplant ist nach Angaben beider Seiten zunächst eine zeitlich begrenzte Waffenruhe, die Lage in der Region stabilisieren soll, etwa auch im Libanon. Zentral ist außerdem die Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Aus Washington Anne Schneider.
Der Iran will die wichtige Handelsroute wieder freigeben. Im Gegenzug sollen die USA ihre Seeblockade schrittweise beenden. Wirtschaftlich sieht der Deal deutliche Entlastungen für den Iran vor. Ölsanktionen sollen gelockert werden und eingefrorene Vermögenswerte in Höhe von bis zu 25 Milliarden Dollar könnten freigegeben werden, allerdings nur schrittweise und unter klaren Bedingungen. Beim Atomprogramm verpflichtet sich der Iran, keine Atomwaffen zu entwickeln. Die Details dazu sollen aber erst in weiteren Gesprächen geklärt werden. Dafür ist eine 60-tägige Verhandlungsphase vorgesehen, in der die schwierigsten Fragen gelöst werden sollen.
Mehrere Staats- und Regierungschefs haben die vorläufige Einigung der USA mit dem Iran über ein Abkommen begrüßt. Bundeskanzler Merz hat auch schon gratuliert. Künftig könnten auch Sanktionen gegen Iran aufgehoben werden, heißt es da. Aus Berlin, Lissi Kaufmann.
Bundeskanzler Merz lobte auf der Plattform X die Einigung zwischen den USA und Iran als einen diplomatischen Durchbruch. Das könne den Weg zur Erholung der Weltwirtschaft und zur Stabilisierung der Region bahnen, heißt es in dem Post. Es gelte, das Vereinbarte zielstrebig umzusetzen. Deutschland zeigt sich zusammen mit Frankreich, Großbritannien und Italien bereit, die USA bei der Wiedereröffnung zu unterstützen. In einer gemeinsamen Absichtserklärung zeigen sich die Staaten außerdem bereit, eigene Sanktionen gegen den Iran aufzuheben. Unter der Bedingung, dass der Iran klare und überprüfbare Schritte im Zusammenhang mit seinem Atomprogramm unternehme.
Bundesjustizministerin Hubig will verhindern, dass Rechtsextremisten die Gerichte durch die Wahl von Schöffen unterwandern. Sie arbeite an einem entsprechenden Gesetzentwurf, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gebe Hinweise darauf, dass sich zunehmend Kandidaten als Schöffen bewerben, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Wer Schöffe werden wolle, müsse sich aber verfassungstreu verhalten. Vor dem G7-Gipfel im französischen Evian sind mehrere tausend Menschen in Genf gegen die Politik der Industrienationen auf die Straßen gegangen. Am Abend kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Angela Ulrich.
Demonstrierende bewarfen Polizisten mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern. Sie zündeten mindestens ein Auto an, auch Müllcontainer und Autoreifen brannten. Scheiben gingen zu Bruch an einigen Banken, Geschäften und einem UN-Gebäude. Die Sicherheitskräfte antworteten mit Tränengas. Auch ein Wasserwerfer kam zum Einsatz. Die Polizei sprach von rund 20.000 Demonstrierenden. Der Protestzug war am Nachmittag in einem Park am Ufer des Genfersees friedlich gestartet. Auf vielen Plakaten ging es um mehr Rechte für Frauen, besseren Klimaschutz und Frieden in Palästina und um Kritik an den G7, die sich im nahen Evian treffen.
In der Schweiz ist die rechte Volkspartei SVP mit ihrem Projekt gescheitert, die Einwohnerzahl des Landes zu begrenzen. Bei einer Volksabstimmung keine 10 Millionen Schweiz stimmten laut offiziellem Endergebnis 54,8% mit Nein. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Das Ergebnis ist deutlicher als erwartet. Neben der Bevölkerung stimmte auch eine Mehrheit der Kantone gegen die geforderte Bevölkerungsobergrenze. Die Initiative wollte dafür Einschränkungen bei Asyl- und Familiennachzug sowie in letzter Konsequenz die Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU. Die Bevölkerung habe sich bei der Abstimmung zur humanitären Tradition der Schweiz bekannt, so der Schweizer Justizminister Beat Jans. SVP-Präsident Marcel Detting sprach dagegen von einem, Zitat, schweren Schlag für die Schweiz. Die Partei wolle nun weiter gegen die Nähe des Landes zur EU kämpfen.
Bei einem russischen Angriff auf Kiew ist in der Nacht auch die Hauptkirche des dortigen Höhlenklosters in Brand geraten. Es zählt zum Weltkulturerbe. Nach Angaben des Militärgouverneurs gibt es ernsthafte Schäden. Landesweit gab es ukrainischen Behördenangaben zufolge mehrere Tote und Dutzende Verletzte. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist die deutsche Nationalelf erfolgreich in das Turnier gestartet. Das Team besiegte Curaçao mit 7:1. Aus Houston, Desiree Krause.
Auch vom vorübergehenden Ausgleich hat sich die deutsche Mannschaft nicht stoppen lassen. Das 7:1 ist der höchste Sieg der bisherigen WM. Spieler des Spiels wurde Kai Havertz, der zweimal für das DFB-Team traf. Deutschland hat jetzt insgesamt 239 WM-Tore erzielt und ist damit am bisherigen Bestwert von Brasilien vorbeigezogen. Historisch wurde der Abend auch für Curaçao. Das Tor von Livano Comenencia in der 21. Minute war der erste WM-Treffer des Landes überhaupt.
Deutschlands Nationaltorhüter Manuel Neuer zog ebenfalls ein positives Fazit.
Gerade in so einem Turnier ist es wichtig, dass wir, glaube ich, gut gestartet sind, dass man auch gemerkt hat, dass die Spieler, die von der Bank gekommen sind, immer Energie mit reingebracht haben, dass wir nie aufgehört haben, aufs nächste Tor zu spielen, und die Spielfreude war da und wir wollten immer aufs Tor gehen.
Manuel Neuer war das. In Deutschlands Gruppe E hat die Elfenbeinküste außerdem gegen Ecuador 1:0 gewonnen. Die Niederlande und Japan trennten sich 2:2. Und Schweden besiegte Tunesien gerade eben 5:1.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Baden-Württemberg bleibt es heute freundlich. Hier scheint fast überall die Sonne. Es gibt nur ganz vereinzelt mal ein paar Wolken. In Rheinland-Pfalz dagegen halten sich insgesamt mehr Wolken, aber es bleibt auch dort meistens trocken. Es ist insgesamt nicht mehr ganz so windig wie am Wochenende. Bis zum Nachmittag erreichen die Temperaturen 17 Grad im Westerwald und bis zu 26 Grad am Hochrhein.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die Stimmung in Deutschland ist im Keller. Der Iran-Krieg drückt die wirtschaftlichen Eckdaten nach unten. Die Menschen sind frustriert und unzufrieden, weil sie um ihren Wohlstand fürchten. Mal abwarten, wie das jetzt nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran weitergehen wird. Andererseits ist Deutschland global gesehen aber die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Schlechte Laune, Grund zur Hoffnung. So steht es um die deutsche Wirtschaft. Das ist diese Woche der Titel unserer Serie hier in SWR aktuell. Schauen wir nach Freiburg, wo die Lebenshaltungskosten deutschlandweit am höchsten sind. Wie geht's den Menschen dort? Mein Kollege Stefan Schlegel hat nachgefragt.
Sie kommen jetzt gerade aus dem Kaufhaus mit einer ziemlich kleinen Einkaufstasche.
Ja.
Ist das der schwindende Wohlstand bei Ihnen schon?
Nein, das ist Vernunft.
Das heißt, der Wohlstand ist in Ordnung bei Ihnen?
Wir kommen durch, ja.
Sie lachen so, ist das eine extreme Untertreibung von ihm? Wir kommen durch?
Wir kommen gut durch, ja.
Ihr Wohlstand, ist der auch bedroht?
Habe ich jetzt nicht persönliches Gefühl, dass der bedroht ist. Aber die Schlinge, die wird enger.
Haben Sie letztes Jahr eine Reise gemacht?
Ja, letztes Jahr natürlich, ja. Ganz normale Urlaube, Pfingsten, Sommer, Herbst, ja.
Wie läuft es denn bei Ihnen so im Moment, im Ganzen?
Eigentlich gut, wenn ich ganz persönlich so sprechen kann. Finanziell muss ich mir keine Sorgen machen.
Was gönnen Sie sich denn so?
Ich lebe sehr bescheiden.
Aber irgendwas gönnen Sie sich wahrscheinlich auch, oder was?
Ja, ab und an reise ich mal.
Wie läuft es bei Ihnen so?
Tipptopp. Wer arbeitet, hat Geld. Wer nicht arbeitet, hat kein Geld.
Der Wohlstand bei Ihnen ist gesichert?
Jawohl. Durch 35 Jahre harte Arbeit.
Und was Ihren Arbeitsplatz angeht, sind Sie da ganz sicher?
Ziemlich sicher, ja.
Sind Sie da so sicher, dass Sie sich keine Sorgen machen um Ihren Arbeitsplatz?
Ja, weil ich viele Jahre schon diesen Arbeitsplatz besetze und weil ich schon viele Jahre darauf hingearbeitet habe, dass man sich weiterbildet und dass man auch sich festigt auf dem, was man tut. Und wenn man sicher ist, was man macht, dann wird man dementsprechend immer wieder angestellt.
Ich bin zwar schon Rentner, aber ich komme gut über die Runden.
Gut über die Runden kommen, ist das eine völlige Verharmlosung Ihres Wohlstandes? Haben Sie das Gefühl, es wird zu viel gejammert?
Gejammert wird immer.
Ja, das ist schon typisch deutsch.
Wer nicht jammert, ist nicht gesund.
Grundlos?
Auf hohem Niveau, sagen wir.
Insgesamt geht es den Deutschen finanziell gesehen also tatsächlich bestens. Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland hat Ende letzten Jahres ein Rekordniveau erreicht. Aber wahr ist auch, die Wirtschaft steckt in einer Krise. Mein Kollege Christoph Mautes aus der Wirtschaftsredaktion hat sich die Lage in Deutschland mal ganz genau angeschaut.
Keine Frage, Deutschland ist in einer schwierigen Phase. Insgesamt sicher der schwierigsten seit den frühen 2000er Jahren. Als international vernetzte Exportnation haben globale Schocks und Krisen von der Pandemie über den Ukraine-Krieg bis hin zum Krieg im Iran bei uns mehr Spuren hinterlassen als in vielen anderen Ländern. Und doch ist nicht alles ganz so schwarz, wie es seit vielen Monaten gemalt wird.
Kaufkraft und gefühlte Inflation.
1960 musste ein Durchschnittsverdiener fast 340 Stunden arbeiten, um sich einen Schwarz-Weiß-Fernseher zu kaufen. Das sind mehr als 2 Monate Arbeitszeit. Heute sind es für einen Flatscreen nur noch 24 Stunden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Berechnung des IW. Demzufolge hat sich die Kaufkraft im Vergleich zu damals insgesamt betrachtet verdreifacht. Trotzdem dominiert das Gefühl, wir können uns immer weniger leisten, alles wird teurer. Die Jahre 2022 und 2023 mit den massiven Inflationsschüben nach Beginn des Ukraine-Kriegs haben Spuren hinterlassen, aber eben in den Köpfen deutlich stärker als in den Geldbeuteln. Faktisch sind die Reallöhne nach der Delle durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg zuletzt wieder deutlich gestiegen und wir haben damit das Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht. Ja, Preise steigen, aber die Löhne eben auch. wenngleich die Einbußen noch nicht vollständig ausgeglichen sind.
Arbeitsmarkt.
Seit der Wiedervereinigung war die Erwerbstätigenquote noch nie so hoch wie in den vergangenen 3 Jahren. Mehr als 77% der Menschen sind in Arbeit. Nach der Wende waren es 10% weniger. Das hängt langfristig vor allem damit zusammen, dass viel mehr Frauen in Arbeit sind und viel mehr in Teilzeit arbeiten. Aber auch bei den Männern arbeiten ebenso viele wie noch nie. Trotz Krise im produzierenden Gewerbe und Entlassungswellen, vor allem in der Autobranche, zeigt sich der Arbeitsmarkt bislang recht robust. Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland liegt weit unter dem EU-Schnitt und viele Branchen kämpfen nach wie vor mit einem Mangel an Fachkräften. Trotz aller Insolvenzen, Stellenstreichungen und Hiobsbotschaften, in einer Arbeitsmarktkrise steckt Deutschland aktuell nicht.
Die Partner.
Die EU ist einer der größten und leistungsfähigsten Wirtschaftsräume der Welt. Deutschland spielt darin eine der tragenden Rollen. Die EU baut ihre Handelsabkommen global konsequent aus und erschließt somit immer neue Märkte. Ganz davon abgesehen geht die Hälfte der deutschen Exporte in EU-Partnerländer ohne Zölle oder andere Handelshemmnisse. Außerdem ist Deutschland seit Jahren das Hauptziel innereuropäischer Zuwanderung. Gerade im Gesundheitssektor trägt das einen nicht unerheblichen Teil zur Linderung des Fachkräftemangels bei. Das Konstrukt EU insgesamt hat sicherlich einigen Reformbedarf. Deutschland dürfte aber alles in allem zu den größten Profiteuren der EU gehören.
Das Fundament.
Wir meckern nach wie vor auf verdammt hohem Niveau. Deutschland trägt knapp 1% zur globalen Bevölkerung bei, aber rund 3% zum bereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt. Damit ist Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind auch nach wie vor die drittgrößte Exportnation und haben 2025 Güter im Wert von fast 1,8 Billionen US-Dollar rund um den Globus verkauft. Auf Platz 4 liegt die Niederlande mit gerade mal halb so viel. Deutschland ist ein wirtschaftliches Schwergewicht und ja, es wird alles andere als einfach, dafür zu sorgen, dass das so bleibt. Aber die Voraussetzungen dafür sind da.
Schlechte Laune, Grund zur Hoffnung. So steht es um die deutsche Wirtschaft. Darum geht es in dieser Woche in unserer Serie.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
An allen 4 Unikliniken in Baden-Württemberg soll es laut Gewerkschaft Verdi neben den Warnstreiks auch Kundgebungen oder Demonstrationen heute geben. Einzelheiten von Ulrike Mix.
In Ulm tritt heute Mittag der Verhandlungsführer von Verdi, Jakob Becker, auf. Die wichtigste Forderung: 7,5% mehr Lohn für die 26.000 Klinikbeschäftigten. Das ist für den Arbeitgeberverband der Unikliniken völlig unvorstellbar. Allein für die Uniklinik in Tübingen würde das Kosten in Höhe von 40 Millionen Euro bedeuten, rechnet die Klinik vor. Man erwarte aber für das laufende Jahr ein Minus von 10 Millionen Euro. Während die Gewerkschaft auf ihren Forderungen beharrt und betont, dass die Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten extrem gestiegen seien, unterstreichen die Arbeitgeber, dass kein zusätzliches Geld vom Staat zu erwarten sei. Man könne das Gesundheitssystem nicht noch teurer machen. Am Mittwoch wollen beide Seiten zu ihrer zweiten Verhandlungsrunde zusammenkommen.
Die Außenminister der Europäischen Union treffen sich heute in Luxemburg. Sie wollen mehrere Dutzend Sanktionen gegen Russland verlängern, unter anderem gegen die russische Schattenflotte. Zudem wollen sie über das 21. Sanktionspaket beraten. Thomas Speckhofen berichtet.
Die Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach zuletzt von 80 weiteren Personen und Organisationen, die auf die Sanktionsliste genommen werden sollen. Unter anderem soll es sich um Vertreter der Militärindustrie und Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen handeln. Aus diplomatischen Kreisen hieß es zuletzt, dass das neue Paket wohl noch nicht in dieser Woche, aber dann bald abgeschlossen werden könne. Außerdem auf der Tagesordnung die Lage im Nahen Osten und die Beziehungen zu China. Dieses Thema soll auch auf dem EU-Gipfel Ende der Woche eine wichtige Rolle spielen. Am Abend schließlich wird der offizielle Start der Beitrittsverhandlungen für die Ukraine und Moldau erfolgen. Ungarn hatte diesen Schritt lange blockiert, die neue Regierung in Budapest hat nun den Weg freigemacht. Bundeskanzler Merz will auf dem EU-Gipfel für seinen Vorschlag eines abgestuften Beitritts der Ukraine werben.
Bundespräsident Steinmeier wird heute in Indonesien erwartet. Die erste Station seiner Asienreise, die bis Donnerstag dauern soll. Steinmeier will insgesamt 3 Länder besuchen. Effi Seibert berichtet.
Das große Thema dieser Reise ist, die Beziehungen zu den sogenannten Mittelmächten zu stärken. Staaten, die sich einig sind, dass es internationale Regeln gibt, die eingehalten werden sollen. Vor allem in Südostasien hat sich der Bundespräsident deswegen während seiner Amtszeit viel sehen lassen. Er hat fast alle Länder des ASEAN-Staatenbundes besucht. Und mit den Philippinen fügt er jetzt die letzte große Nation dieses Bündnisses hinzu. Die ASEAN-Staaten sind eine der wirtschaftlich dynamischsten Regionen der Welt mit 700 Millionen Menschen. Start der Reise ist Indonesien, wo Frank-Walter Steinmeier allerdings nur ein paar Stunden verbringen wird. Schon am Abend fliegt er weiter nach Manila, auf die Philippinen. Es ist schon viele Jahrzehnte her, dass ein deutscher Bundespräsident die Philippinen besucht hat. In Manila will Steinmeier auch eine Produktionsstätte der Lufthansa besuchen. Mittwoch reist er dann nach Zentralasien. In Usbekistan wird es vor allem um das Anwerben von Fachkräften gehen. In Usbekistan lernen besonders viele Menschen die deutsche Sprache. Mit dem Bundespräsidenten fliegt eine große Wirtschaftsdelegation. Deutsche Unternehmer, die sich von diesem hochrangigen Besuch Unterstützung für ihre Geschäfte vor Ort versprechen.
Am Raumfahrtzentrum Andøya in Norwegen steht heute der Start für den zweiten Testflug der Spectrum-Rakete von ESA Aerospace auf dem Programm. Die Rakete des bayerischen Unternehmens könnte die erste deutsche Rakete werden, die eine Umlaufbahn erreicht. Jannik Köhler berichtet.
Der erste Testflug der Trägerrakete Spectrum fand bereits im vergangenen Jahr statt. Damals explodierte die Rakete von ESA Aerospace jedoch schon nach etwa einer halben Minute. Auch beim zweiten Testflug, dem das Startup den Namen Onward and Upward gegeben hat, zu Deutsch etwa vorwärts und aufwärts, bleibt das angestrebte Ziel, eine Erdumlaufbahn zu erreichen. Vor allem gehe es jedoch darum, die Systeme an die Grenzen zu bringen, um zu sehen, was funktioniere und was noch verbessert werden müsse, so der Mitgründer und Geschäftsführer von ESA Aerospace, Daniel Metzler. An Bord der Rakete befinden sich 5 Kleinstsatelliten und ein Experiment der Europäischen Weltraumagentur ESA. Vorausgesetzt, das Wetter stimmt und es treten keine technischen Probleme auf, soll die Rakete zwischen 22 und 23 Uhr starten.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.